Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 12 unseres Podcasts. Ja, seit über 2 Jahren herrscht in Europa wieder Krieg. Seit Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen die Invasion. Millionen Menschen flohen, viele wurden offenbar nach Russland verschleppt. Die Vereinten Nationen sprechen von mehr als 10.000 getöteten ukrainischen Zivilisten, vermutet werden aber noch weit, weit mehr Opfer. Wobei die brutalen Kämpfe ja nicht nur Tausenden Ukrainerinnen und Ukrainern das Leben gekostet haben, sondern wie wir wissen auch Tausenden von russischen Militärkräften. Die Bevölkerung in der Ukraine, die bemüht sich angesichts der anhaltenden russischen Angriffe durchzuhalten. Auch manche Beobachterinnen und Beobachter sprechen mittlerweile von einem Stimmungstief. Eine dieser Beobachterinnen ist die gebürtige Olangerin Daniela Brucker. Seit nun 4 Jahren berichtet sie aus der Ukraine, der Republik Moldau und aus Armenien und seit mehr als 2 Jahren ist sie nun Kriegsreporterin und erzählt in ihren Reportagen vom Krieg und wie die Menschen mit der Kriegssituation umgehen. Sie berichtet für die österreichische Tageszeitung Der Standard, genauso wie für Ö1, für Rai Südtirol und regelmäßig auch für unser Wochenmagazin FF. Für ihren hervorragenden Journalismus wurde sie im Sommer vergangenen Jahres mit dem Klaus-Gatterer-Preis ausgezeichnet und am Mittwochabend war sie Gast beim Presseempfang des Raiffeisenverbandes hier in Bozen und hat kurz vorher hier bei uns im Podcaststudio vorbeigeschaut. Liebe Daniela, du bist ja freie Mitarbeiterin auch des Wochenmagazins FF. Wann warst du denn zuletzt hier in Bozen?
Hallo Verena, vielen Dank für die Einladung. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her und das ist mir wieder aufgefallen, dass es hier so viele Palmen gibt. Die haben wir im Bustertal nicht.
Wir haben sehr viele Reportagen von dir die vergangenen Jahre nun gelesen, vor allem die vergangenen 2 Jahre seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022. Wie oft hältst du dich denn aktuell in der Ukraine auf?
Also sehr oft. Ich bin ja nach Beginn der Invasion 2022 evakuiert worden mit der italienischen Botschaft, also einige Tage nach Kriegsbeginn. Dann bin ich nach Moldau und kurz nach Deutschland, dann nach Italien und ab Ende April 2022 war ich wieder regelmäßig in der Ukraine. Das sind manchmal 3 Monate am Stück, manchmal 2 Monate am Stück. Versuche mir aber so oft wie möglich meine Pausen zu nehmen. Ja, einfach eine Pause von dem permanenten Stress natürlich. Also das machen die meisten Korrespondenten und Korrespondentinnen so. Ich bin aber freie Journalistin, das heißt, ich muss mir das alles recht unabhängig einteilen. Und ansonsten ist es aber gang und gäbe, dass angestellte Korrespondenten rotieren. Also die bleiben dann 6 Wochen in der Stadt und sind dann aber 3-4 Wochen wieder in ihrem Heimatland.
Und wo nimmst du dir deine Pausen? Hier in Südtirol?
Ja, natürlich. Ah. In Südtirol oder auch generell in Südeuropa am Meer. Ich bin auch oft in Wien. Also ich habe da mal lange gewohnt und hatte da viele Freunde. Das heißt, ich fahre sehr oft durch Wien und ja, alles, was sich ergibt.
Wo lebst du denn, also wenn du dich in der Ukraine aufhältst, wo lebst du denn dort?
Also ich wohne direkt im Zentrum von Kiew. Das ist sozusagen die Altstadt. Meine Wohnung befindet sich direkt neben der polnischen Botschaft und auch in einer Straße, die man als wahrscheinlich so als die hipste Straße in Kiew bezeichnen kann, mit den ganzen Cafés, wo man dann draußen sitzt und Secondhand-Läden und so weiter. Und unweit von meiner Wohnung befindet sich aber auch das Büro des ukrainischen Geheimdienstes, aber auch relativ viele Sehenswürdigkeiten, Kathedralen und Kirchen. Das heißt, man hat immer das Gefühl, man ist eigentlich gut geschützt im Zentrum und dann merkt man aber wieder, dass es sehr viele strategisch relevante Objekte gibt.
Die Hauptstadt Kiew bzw. das Zentrum von Kiew wurde ja im Oktober 2022 erstmals auch angegriffen. Blieb deine Wohnung immer unversehrt?
Genau, also damals im Oktober, da hat es die meines Wissens nach ersten wirklich direkten Einschläge im Zentrum der Stadt gegeben. Vorher gab es schon Einschläge in anderen Vierteln und ich kann mich an den Tag sehr gut erinnern, weil ich da auch in Kiew war. Und das war am 10. Oktober, da bin ich eben wie ganz viele Menschen aufgewacht von dieser Explosion, die sich ungefähr 5 Gehminuten von meiner Wohnung entfernt zugetragen hat. Ich bin dann natürlich sofort raus aus dem Haus, habe mich mit einem befreundeten Journalisten getroffen und wir wollten uns dann einfach anschauen, was dort passiert ist, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, dass es eben noch zu einem weiteren Einschlag kommen könnte, was dann eben passiert ist. Und wirklich zwischen diesen zwei Raketeneinschlägen, die sich wirklich in unmittelbarer Nähe zugetragen haben, also der erste auf einer Kreuzung und der zweite im Park gleich daneben, habe ich mich, glaube ich, direkt am Spielplatz befunden, wo eben die Rakete die zweite eingeschlagen ist. Und wir sind wirklich wenige Minuten vorher noch in die Universität gegangen, die sich auch in der Nähe befindet, weil wir uns dort anschauen wollten, wer sich dort in den Schutzkellern versteckt, was wir dann auch gemacht haben zum Glück. Aber das war schon also so ein Tag oder so ein Erlebnis, das ich natürlich nicht vergessen werde.
Und in diesen 1,5 Jahren nach diesem ersten Angriff, wie oft musstest du dich eigentlich in Luftschutzkellern verbarrikadieren?
Ja, also das mit dem Müssen ist natürlich so eine Frage. Man sollte natürlich, aber ab einem gewissen Punkt hört man damit auf. Am Anfang war es so, dass es in meinem Haus keinen Schutzkeller gab. Mittlerweile wurde der Keller geöffnet. Und bevor wir den hatten, bin ich oft in die U-Bahn-Station gegangen, die sich in der Nähe befindet. Vor allem eben in diesem ersten Kriegswinter, wo es auch die zum ersten Mal dann die Attacken mit den Drohnen gab. Das haben wir vorher in Kiew auch nicht erlebt. Da hatten wir einfach schon auch sehr stark das Gefühl, dass man sich in Sicherheit bringen muss. Allerdings jetzt ist die Luftverteidigung relativ stark in Kiew und die größte Gefahr geht davon aus, dass die herabfallenden Trümmer Feuer verursachen oder dass man eben dadurch zu Schaden kommt. Und ja, wenn man einige Male so viele Stunden am Stück in einem Schutzkeller verbracht hat, dann ja, versteht man auch, warum so viele Menschen in der Ukraine mittlerweile sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Also auch nicht in Kharkiv, wo ich auch vor kurzem war. Die Sirenen, die tönen da 5 bis 10 Mal am Tag. Also man kann nicht seinen Alltag ständig unterbrechen und sich immer verstecken. Das ist mittlerweile schon auch ein sehr starkes Signal der Zivilbevölkerung, auch dahingehend, dass man sich eben nicht so einschränken lässt und dass der Widerstand immer noch da ist.
Aber je länger der Krieg dauert, desto abgehärteter wird man. Kann man das auch sagen?
Ja, also ich glaube schon. Man gewöhnt sich an gewisse Umstände, die ich mir vorher natürlich auch nie hätte vorstellen können. Also dasselbe gilt ja auch für die Bevölkerung dort. Also ich nehme mich jetzt nochmal heraus, weil ich natürlich als italienische Staatsbürgerin auch das Privileg habe, zu gehen, wann ich will. Ich kann ein- und ausreisen und ich bin Journalistin. Das heißt, meine Lebensrealität ist jetzt nicht vergleichbar mit der Lebensrealität von Bewohnern in Kiew oder von Menschen, die eben in Kharkiv oder im Donbass leben. Aber das ist trotzdem alles noch nicht normal, also auch nicht für mich. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig zu betonen, dass man das eben nicht hinnimmt als die Normalität. Also die Normalität für mich ist das, was ich hier sehe in Südtirol. Also wenn ich hierher komme und das Gefühl habe, ich kann jetzt meine Freizeit frei gestalten. Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich sozusagen über die polnische Grenze fahre, dass sofort diese Schwere von mir abfällt, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann aufatmen und ja, man ist einfach nicht ständig angespannt und ich glaube, so geht es natürlich sehr vielen Leuten, die aber leider diese Abwechslung nicht so oft haben, dass sie eben ausreisen können. Also vor allem, wenn ich jetzt an die vielen Männer denke, die eben nicht ausreisen dürfen.
Was mich interessieren würde, Daniela, du meintest gerade vorhin, dass du erst kürzlich in Kharkiv warst. Wir haben aber auch von dir eine Reihe von Reportagen gelesen außerhalb von Kiew, etwa über die Zerstörung des Dammes bei Cherson im Juni oder die Warnungen vor einem Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Das ist ja schon etwas länger her. Wie gefährlich ist es denn für dich als Journalistin durch die Ukraine zu reisen?
Ich glaube, die Gefahr hat jetzt nicht unbedingt so viel damit zu tun, dass ich als Journalistin arbeite oder durch das Land reise. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht die Sorge, dass zum Beispiel die ukrainischen Behörden mich verfolgen oder einsperren, so wie das in Russland der Fall ist, wo ja auch einige internationale Kollegen leider mittlerweile von dieser Verfolgung auch betroffen sind und teilweise auch im Gefängnis sitzen. Also das ist nicht die Gefahr, über die man sich eben Sorgen macht, aber natürlich umso näher man gen Osten fährt oder auch eben in die Nähe der Grenze mit Russland, Wenn ich an den Oblast Kharkiv denke oder Oblast Sumy, das sind dann wirklich die Orte, die sich in Artilleriereichweite befinden, wo die Flugzeit der Raketen und Drohnen so kurz ist, dass man sich teilweise eben auch nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen könnte. Also in Kiew hat man immer einen längeren Spielraum, da kann man ein paar Minuten lang überlegen, ob man in den Schutzkeller geht oder nicht. Aber in Kharkiv sind diese Einschläge teilweise so unmittelbar, dass man nicht immer die Sirene davor überhaupt hört.
Wie bewegst du dich denn in der Ukraine fort?
Also es gibt ja seit 2022 keine Passagierflüge mehr. Das heißt, ich bewege mich mit dem Auto oder mit dem Zug.
Mit deinem eigenen Auto?
Nein, nicht mit meinem eigenen Auto. Aber ich habe oft Fahrer, mit denen ich zum Beispiel aus Kiew zuletzt in den Donbass gefahren bin. Das sind dann auch oft Fahrer, die auch ausgebildet sind, in diesen schwierigen Gegenden zu fahren. Also wenn man jetzt daran denkt, dass es dort auch immer zu Einschlägen kommen kann und dass man auch teilweise durch Felder fährt, die links und rechts vermint sind, dann sind das teilweise auch Fahrskills, die ich nicht habe und wo man sich dann auch sehr gerne verlässt auf jemanden und dann kann man eben sich in der Zwischenzeit ja mit den Inhalten beschäftigen.
Wie wichtig ist es denn für Reportagen, Kiew zu verlassen?
Als Journalisten müssen wir rausgehen, aber wir müssen auch Kiew verlassen, weil Kiew fühlt sich auch oft wie eine Bubble an. Und wenn ich dann an Orte komme, die sich 9 Fahrtstunden entfernt befinden, also das ist, ich meine, man muss sich nur diese Distanzen hier vorstellen. Also wenn ich in Bozen bin zum Beispiel und über etwas berichte, das in Hamburg stattfindet, also da liegen einfach Welten dazwischen, Lebensrealitäten dazwischen. Deswegen ist es wichtig, dass man immer wieder rausfährt.
Wie groß ist denn mittlerweile die Kriegsmüdigkeit unter der Bevölkerung?
Das sind immer Zustände, würde ich fast sagen, die sich schwer messen lassen. Ich erlebe so in meinem Umfeld, dass die Müdigkeit sehr groß ist. Das heißt, man ist gezwungen, weiterzumachen, weiterzuleben, aber die Stimmung ist, in den letzten Wochen und Monaten war sie auf einem Tief, aus meiner Erfahrung heraus. Und das hängt dann natürlich auch immer wieder damit ab, mit wem man spricht. Also wenn ich jetzt mit jungen Leuten spreche in Kiew, die haben natürlich die Energie, die sind positiv, die machen etwas, die engagieren sich, das sind freiwillige Helfer und so weiter. Und dann gibt es natürlich Leute, die sind älter, die sind desillusioniert, die denken sich, ja, was für eine Zukunft habe ich noch in diesem Land.
Da ist Zelensky vielleicht zuletzt verabsäumt, hat Visionen vorzugeben.
Ja, das ist, also ich glaube, du spielst auch an auf ein Zitat von einem Interviewpartner.
Genau,
das
in einem, absolut, in einer Reportage, die du Anfang März hier im Wochenmagazin FF veröffentlicht hast.
Genau. Ja, man muss schon, finde ich, besser mit der Bevölkerung kommunizieren, damit die Menschen eben wissen, was Sache ist und gleichzeitig gehört es eben auch zur Propagandastrategie in der Ukraine, dass man die Leute motiviert, dass die Moral eben auf einem Stand bleibt, dass man den Krieg weiterhin führen kann und dass man eben Russland etwas entgegenzusetzen hat. Ich war seit dem Kriegsbeginn öfters in Kharkiv. Die befindet sich ja nur circa 30, 35 Kilometer Luftlinie von der russischen Grenze entfernt. Und als ich jetzt dort war im Februar, also man sieht den Leuten einfach an, wie erschöpft sie sind, wie müde sie sind. Wir haben ein Hotel gehabt in einem zentralen Bezirk in Kharkiv, links und rechts überall Häuser, die irgendwie halb Ruinen waren von einem Angriff, der sich einige Wochen vorher zugetragen hat. Und also ich habe das Hotel nicht gebucht. Der Kollege, der das Hotel gebucht hat, hat es gemacht unter der Annahme, dass dort ja schon was eingeschlagen hat und deshalb werden wir wohl nicht nochmal betroffen sein. Also das war die Logik dahinter. Es ist dann zum Glück nichts passiert, aber wenn man mit den Leuten dort redet und fragt, was ist hier passiert, die zeigen dir sofort ja Fotos, Videos auf dem Handy, erzählen dir, was Sache ist und das bricht dann immer aus den Leuten heraus und man sieht aber eben auch, wie das den Menschen dort zusetzt. Und das ist in Kiew anders. Also Kiew fühlt sich für mich wirklich an wie eine Bubble. Und
entsprechend wichtig ist es für dich eben auch rauszugehen, diese mitunter sehr gefährlichen Reisen zu unternehmen, Recherchereisen zu unternehmen. Du schreibst in deiner Reportage immer hier in der FF Anfang März auch, dass die Ukraine vor einer neuen Mobilmachung stehen könnte. Und zwar soll das Alter für den Militärdienst von aktuell 27 auf 25 herabgesetzt werden. Wie viele Soldaten braucht denn das Land?
Also Zelensky hat ja im Dezember gesagt, dass die Armee zwischen 450.000 und 500.000 Soldaten und Soldatinnen braucht. Also eine wirklich unvorstellbare Zahl. Man merkt, dass sich das Land vorbereitet. Also das Gesetz ist noch nicht durch. Das sollte in diesen Tagen oder noch im März entschieden werden, ob es eben zu dieser Gesetzesänderung kommt, die du gerade erwähnt hast. Das heißt, wir wissen es noch nicht, aber wenn man in Hintergrundgesprächen mit Leuten eben über genau das spricht, dann geht jeder davon aus, dass es eben zu einer neuen Mobilmachung kommt und weil die Ukraine einfach die Menschen braucht an der Front und auch um denen, die schon so lange kämpfen, eine Pause zu gönnen, damit es eine Art von Rotation auch geben kann.
Wie groß ist denn die Angst der Männer bzw. auch der Partner, Partnerinnen, plötzlich einberufen zu werden?
Wenn man einen männlichen Gesprächspartner, was ich ja jedes Mal mache, weil es mich sehr interessiert, dann fragt er direkt, hast du Angst davor? Dann kommt als Antwort immer, nein, ich habe keine Angst vor nichts. Das heißt, es ist auch schwierig dann irgendwie zu verstehen, aber über Freunde, die dann natürlich eben nicht in der Rolle einer Journalistin oder eines Journalisten mit sehr vielen Männern Kontakt haben, konnte ich eben auch mit solchen sprechen, die ganz klar sagen, sie wollen nicht kämpfen. Das Motiv, dass man eben nicht kämpfen möchte, kommt dann schon sehr klar heraus.
Über die Zahl der Toten und Verletzten gibt es ja, wie so oft in Kriegssituationen, keine genauen Anzahlen. Präsident Zelensky sprach ja kürzlich in einer Pressekonferenz von 31.000 gefallenen Soldaten. Ist diese Zahl realistisch oder wird sie weit höher sein?
Also keiner der Kollegen und Kolleginnen oder Beobachter, die ich kenne, hält diese Zahl für zutreffend. Die Frage ist, geht es dabei um eine Spielerei mit der Formulierung, wen genau er meint? Also vielleicht auch ganz kurz, um den Hintergrund zu geben. Also im letzten Jahr bereits hat der US-amerikanische Geheimdienst gesagt, dass von einer Zahl von mindestens 75.000, glaube ich, Casualties ausgegangen wurde. Und jetzt zum ersten Mal hat ja Zelensky auch eine Zahl genannt. Allerdings wissen wir, dass es sehr viele Soldaten und Soldatinnen gibt, die als vermisst gelten. Und diese Zahlen spielen ja wahrscheinlich auch eine Rolle, wenn wir über die Verluste auf der ukrainischen Seite sprechen. Aber das Problem ist, das wird sehr schwierig sein, das alles klar nachzuweisen und auch einen Einblick zu bekommen in die Lage. Aber wenn man sich eben auch anschaut, Friedhöfe in der Ukraine in kleineren Städten, dann ja die schiere Anzahl an ukrainischen Flaggen, die ja dann in der Regel an den Gräbern angebracht werden von gefallenen Soldaten, dann wirkt das einfach wie eine sehr niedrige Zahl und das sagen auch Soldaten, mit denen ich im Donbass vor kurzem gesprochen habe.
Daniela, wenn du mit den Menschen in der Ukraine sprichst, wie viele sind denn überhaupt noch überzeugt, dass die Ukraine gewinnen wird?
Also auch das ist schwierig genau zu beurteilen. Ich kann davon erzählen, wie ich eben auch in meinem Umfeld und aus den Gesprächen, die ich führe, heraus die Lage einschätzen würde. Und vielleicht auch ganz kurz vorab noch einmal, man muss vielleicht auch vor Augen führen, dass die Ukraine die Gesellschaft dort auf eine gewisse Art und Weise aufgrund dieses Angriffskriegs geeint wurde. Also die Stimmung, die es in diesem ersten Jahr gab, dass sich so viele zum einen eben hinter diese Nation stellen und auch sehr klar daran glauben, an diesen Präsidenten, an die Armee. Das hat ja auch damit zu tun, dass es plötzlich diesen Ruck gab in der Zivilbevölkerung, dass so viele Menschen sich freiwillig gemeldet haben und sich engagiert haben. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Menschen an dieses Land ganz klar geglaubt haben. Und das war ja auch zum ersten Mal in der Geschichte, glaube ich, sehr klar der Fall. Und dann gab es die Gegenoffensiven im ersten Jahr, die für die Ukraine erfolgreich verlaufen sind. Also auch nochmal ganz kurz zu Beginn der russischen Invasion haben ja die meisten geglaubt, dass die Ukraine innerhalb von 3 Tagen fallen wird. Das heißt, es gab dann diesen Push und mittlerweile sind wir aber im dritten Kriegsjahr. Und das heißt, daran glauben möchten die meisten. Niemand, mit dem ich gesprochen habe, will, dass Russland gewinnt und das Land noch mehr zerstört. Also das ist auch einfach vielleicht nochmal wichtig zu unterstreichen. Aber
ist dieses dritte Kriegsjahr entscheidend?
Also bis jetzt war laut der vielen Experten und Expertinnen, die den Krieg ja von Anfang an kommentieren, jedes Kriegsjahr entscheidend. Also die ersten Kriegstage waren entscheidend, die ersten Monate, das erste Jahr, das zweite Jahr, jedes Jahr ist entscheidend. Ich glaube, man kann das dann immer ganz gut framen, um vielleicht auch nochmal neu und spannender über das Thema zu berichten. Aber ja, natürlich, auch dieses Jahr ist entscheidend.
Die Ukraine ist ja abhängig von den westlichen Partnern, speziell von den USA. Was könnte sich denn mit dem Sieg Trumps ändern? Wie groß ist denn die Sorge vor ausbleibenden, vor allem Waffenlieferungen?
Ja, das gehört mittlerweile zu den konkretesten, größten Ängsten, die ich auch so miterlebe. Also der Munitionsmangel, der wird seit Wochen thematisiert. Und die große Sorge ist eben auch, dass diese US-Unterstützung ausbleibt und dass mit jemandem wie Trump vielleicht auch beim Thema Sanktionen locker gemacht wird oder dass es eben auch diese Bestrebung gibt, dass man mit Putin plötzlich wieder verhandelt und redet oder dass es eben auch den Druck gibt auf die Ukraine, sich auf eine Art von Verhandlung einzulassen. Wobei man sagen muss, dass es immer noch keine Sicherheitsgarantien gibt für die Ukraine, wenn wir über Verhandlungen sprechen und gleichzeitig will niemand mehr als die ukrainische Zivilbevölkerung, dass es endlich einen Frieden gibt im Land.
Am Wochenende hat ja Russland gewählt. Das Ergebnis ist wie erwartet. Wladimir Putin wird 6 weitere Jahre an der Spitze des Landes stehen. Wie haben denn die Ukrainerinnen und Ukrainer dieses Ergebnis bzw. die Wahl an sich am Wochenende aufgenommen?
Also generell ist es so, dass politische Entwicklungen in Russland zwar mitverfolgt werden, aber dass die Leute nicht drüber diskutieren. Ich glaube auch zum einen, weil man Russland nicht diese Genugtuung geben will, dass man dann auch noch irgendwie über die Politik dort irgendwie lang sinniert und philosophiert, aber zum anderen auch, weil das absolut erwartbar war, das Ergebnis. Es waren Scheinwahlen, es hat sich nicht geändert. Und der Glaube an einen anderen Kurs in Russland, der ist mittlerweile gleich null. Also so wie ich das erlebe, wir haben ja auch gesehen, was mit Nawalny passiert ist, beziehungsweise wir wissen nicht, wie genau er gestorben ist. Aber natürlich hat auch der russische Staat, die Regierung haben ja auch dazu beigetragen, dass er überhaupt erst inhaftiert war. Und man sieht eben auch, was das wiederum mit der russischen Zivilbevölkerung und Opposition macht. Und das heißt, die Hoffnung daran, dass es einen neuen Kurs gibt, die sehe ich nicht. Und die sehen auch sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen nicht.
Was treibt dich persönlich eigentlich an? Denkst du eigentlich nie daran, als Journalistin in ein anderes Land zu wechseln, in ein Land ohne Krieg?
Doch, klar. Und ich glaube, ich antworte auf diese Frage auch immer abhängig von meiner Tagesverfassung oder abhängig davon, wer sie mir stellt. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich etwas mache, das Sinn macht. Und ich meine, dieser Job ist schon auch spannend. Also ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass es zum einen ein sehr steiler Lernprozess ist, dass man eben dann auch diese Genugtuung verspürt, dass man sich so sehr eingearbeitet hat in ein Thema. Und auf der anderen Seite, ja, bin ich nicht abgeneigt, dann auch irgendwann ein neues Kapitel anzufangen. Also so ist es nicht.
Wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Danke vielmals für deinen Besuch hier bei uns im Studio.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Wir wünschen Daniela Brucker für ihre Recherchen aus der Ukraine weiterhin alles Gute und bedanken uns an dieser Stelle auch für ihre Courage, für ihren Mut und für ihr Durchhaltevermögen. Nun darf ich noch auf die aktuelle Ausgabe der FF verweisen. Worüber berichten wir diese Woche? Mein Töchterchen fehlt. Diese Worte stehen heute auf der Titelseite der FF. Sie stammen von Frank Benecke. Er ist der Vater von Janine. Sie ist eines der 7 Todesopfer der Tragödie von Luttach vor 4 Jahren, am 5. Januar 2020. Wie der Vater mit dem Unfalltod seiner Tochter umgeht, darüber hat er mit André Wert in der aktuellen FF-Titelgeschichte gesprochen. Außerdem beleuchtet Alexandra Aschbacher in diesem Heft die Jungen in der SVP, die eine radikal einfache Forderung stellen, und zwar mehr Team und weniger Ego. Dann geht es in dieser Ausgabe um den Hofburggarten in Brixen, seit Jahren ja nun ein Reizthema in der Bischofsstadt. 2017 hat André Heller ja einen Vorschlag für dessen Umgestaltung gemacht, passiert ist seitdem aber nichts und nun geht Silke Hinterwaldner der Frage nach, wie und wann es denn weitergeht. Und wir veröffentlichen in dieser Ausgabe die erste von gleich mehreren Reportagen, die Südtiroler Oberschülerinnen und Oberschüler im Rahmen des Gabriel Grüner Schülerpreises verfasst haben. Den Auftakt machen Alma Argovic und Helena Wierer mit einem Porträt des Richters Stefan Tapeiner. Und FF-Chefredakteur Georg Mayer, der übrigens Jurymitglied des Gabriel Grüner Schülerpreises ist, der geht in der aktuellen Ausgabe der Frage nach, was denn das Museum in Bozen ist. Ein Haus für die Gemeinschaft oder doch eher ein kulturelles Desaster? Seine Einschätzungen lesen Sie in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!